So, seid ihr noch da? Okay. Habt ihr den Witz gehört mit dem Schröder und der Wahl? Ist ja eigentlich schon zu spät für den Witz, ne? Schröder und Bush und Putin haben sich getroffen auf einem Gipfel und dann erscheint ihnen, auf einem politischen Gipfel, ne? Und plötzlich erscheint ihnen Gott und sagt, dass genau heute die Welt untergehen wird, ne? Und alle fliegen sofort nach Hause. Und wollt ihr ihn hören? Und Putin kommt nach Russland und sagt, ich habe zwei schlechte Nachrichten für euch. Erstens, es gibt Gott wirklich, ich habe ihn gesehen. Und zweitens, am 22.09. geht die Welt unter. Bush kommt auch nach Hause und sagt, Mensch Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Was wir schon immer geglaubt haben, ist wahr, Gott lebt wirklich, aber am 22.09. geht die Welt unter. Schröder kommt nach Berlin und sagt, Leute, ich habe zwei gute Nachrichten. A, Gott lebt und B, ich werde Kanzler bis zum Weltuntergang sein. So, weiß jemand, hat jemand schon zufällig was gehört? Wie sind denn die aktuellen Hochrechnungen, Uli? Aha, ganz knapp. Okay. So, na, das ist mir so schwer, gell, sonst würde ich jetzt gern beten, ne? Aber ich weiß gar nicht, muss ein Pastor eigentlich auch unparteiisch sein, politisch, oder darf er politisch, naja, sehen wir mal nicht so, ne? Wer weiß, vielleicht sind hier Gäste da von der Partei oder der Partei und dann sitze ich wieder zwischen allen Stühlen. Ihr wisst ja, was meine Gesinnung ist, ne? Braucht nur aufs Rednerpult gucken. Ne, die Farbe. Ihr seht auch die andere Farbe oben der Ecke, ein ganz klein bisschen. Ne? Mehr brauche ich nicht sagen. Ne? Okay, ja. Halleluja. Jesus, wir wollen dich jetzt einfach um Segen bitten, wenn wir dein Wort hören. Bitten dich um Kraft, um Einsicht und um Verständnis, Vater. Halleluja. So, wir wollen das, ich habe es euch ja versprochen, ne? Wir machen das. Wer hat's dabei? Ausnahmsweise dürfen Ehepaare sagen, gut, wir haben sie zusammen dabei. Okay. So, du brauchst jetzt nicht mitmachen, wenn du das zu parteiideologisch und manipulativ ist, ja, dann darfst du jetzt die Ohren zuhalten, die Augen zukneifen. Aber ich persönlich bin sehr überzeugt von bestimmten Dingen, die wir laut aussprechen. Gerade wenn wir behaupten, Christen zu sein. Ne? Sagen wir es zusammen. Dies ist meine Bibel. Sie ist das Wort Gottes. Ich glaube, was in ihr steht. Ich werde das sein, was sie über mich sagt. Ich werde haben, was sie sagt, dass ich haben soll. Ich werde tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Heute werde ich einen weiteren Schritt tun in den vollkommenen Willen Gottes für mein Leben. Durch Jesus habe ich dazu das Verlangen, den Willen und die Kraft. Amen. So, ich denke, das ist so wichtig. Vielleicht mag das für dich albern sein oder aber wenn du dir mal diese einzelnen Sätze in Ruhe in dich reinlässt und dich fragst, ob du das wirklich glaubst, ja, dann kannst du für dich ja oder nein sagen, ob die Bibel wahr ist oder nicht wahr ist und ob das, was Gott mit dir tun möchte, wahr ist oder nicht wahr ist. Wenn das nicht stimmt, dann können wir die Bibel wegwerfen, dann haben wir einen frommen Debattierclub, einen intellektuellen Wahrheitsdiskutierclub, aber wir haben kein Leben. Ja, so. Und wenn das stimmt, dann wird sich unser Leben jede Woche hoffentlich verändern. Jede Woche werden wir weiter wachsen. Wir werden tiefer reinfinden, das, was Gott für uns hat. Wir werden jede Woche stärker werden und wir werden jede Woche herausragendere Zeugen werden. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, das Thema der Predigt heute hat die Überschrift, die Feinde deiner Bestimmung. Ich habe in den letzten Predigten über deine Identität gesprochen. Was für eine Identität hast du? Woraus definiert sich deine Identität? Wir haben am letzten Sonntag gesprochen darüber, was ist deine Bestimmung? Du hast eine von Gott gegebene Bestimmung. Die Bibel sagt, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass er uns geschaffen hat zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es gibt einen Plan für dein Leben, den Gott schon, bevor du geschaffen warst, festgelegt hat. Ein Plan, einen vollkommenen Plan. Gott hat schon alles in dich hineingelegt, was du brauchst, um in deinen Plan hineinzukommen, um das zu tun, wofür Gott dich geschaffen hat. Die Dinge musst du dir nicht erst mühsam aneignen, die sind bereits alle in dir angelegt, aber du musst sie erkennen und du musst sie im Glauben ergreifen und im Glauben auch hineingehen in das Ganze. So, und wenn du in dieser Bestimmung bist, dann bist du in deinem Erbe. Aber dahin zu kommen in meine Bestimmung, das ist wie eine Reise. Und die beste Geschichte in der Bibel ist die Reise der Israeliten raus aus Ägypten ins Land Kanaan, die das beschreibt. Das ist die wunderbarste und schönste und plastische Beschreibung für unser Leben. Ägypten ist das Bild für die Welt ohne Gott, in der der Gläubige lebt, bevor Gott kennt. Der Gläubige verlässt Ägypten dem Moment, wo er Gott begegnet, Gott erkennt, Gott annimmt. Und Gott sagt, und du gehst jetzt mit mir in dein Erbe, in dein verheißenes Land, in deine Verheißung rein. Und das ist eine Reise von Ägypten ins Land. Und diese Reise birgt Gefahren. Aber auch wenn du dann im Land bist, im Land selber, ist der Kampf auch nicht vorbei. Das heißt also, auch wenn du dein Christsein erobert hast, wenn du in deiner Berufung bist, ist der Kampf nicht vorbei. Und darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Die Feinde auf dem Weg ins Land deiner Bestimmung. Die Reise in das verheißene Land war für Israeliten eine Reise voller Gefahren und Herausforderungen. Der Teufel hatte kein Interesse, dass die Kinder Gottes so locker vom Hocker in ihr Erbe reinkommen. Und hat auch kein Interesse, dass sie ihr Erbe dann einnehmen würden. Genauso wenig hat der Teufel ein Interesse, dass du in deine Bestimmung findest. Und wenn du in deiner Bestimmung bist, dass du auch in deiner Bestimmung vorangehst. Du wirst mit Widerstand zu tun haben. Und was passiert ausgerechnet heute? Ne? Heute verunglückt mein Sohn, Herr Simon, beim BMX-Fahren. Fällt aufs Gesicht, ist im Moment im Krankenhaus, in der Unfallaufnahme, Silvia ist bei ihm. Und dann erlebst du das genau live. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Das ist das, was der Teufel möchte. Und auf der anderen Seite ist aber auch das, was wir wirklich erleben. Der Weg in die Berufung Gottes, der Weg in die Werke Gottes, der Weg mit Gott ist kein Weg auf Rosen. Denn wenn du in dieses Land reinkommst, dann wirst du ein Zeugnis sein für alle um dich herum, für die Wahrhaftigkeit und die Realität Gottes. Israel zum Beispiel sollte, nachdem es in sein Land gekommen ist, ein Zeugnis für all die Nationen drumherum sein. Im 5. Mose 28 hat Gott den Israeliten versprochen, alle Völker der Welt werden sich vor euch fürchten, weil sie sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid. Und seinen Namen tragt. Ihr werdet das bedeutendste aller Völker sein und euer Aufstieg ist unaufhaltsam. Dies alles erfüllt sich, wenn ihr in den Geboten des Herrn, eures Gottes, geht, die ich euch heute gebe. In Sacharja 8,22 steht, so werden viele Völker, Nationen in Scharen kommen, die den Herrn Zebaoth in Jerusalem suchen und den Herrn anflehen. So spricht der Herr, in jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Nationen einen einzigen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir möchten mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. So, Gottes Absicht war, dass durch das Volk Israel, indem er es segnet, indem es in diesem Land zu Erfolg und Ruhm kommt, die Nationen drumherum, die Gott nicht kannten, sehen, was passiert, wenn eine ganze Nation in den Wegen Gottes geht. Sie sollten angestachelt, angeeifert werden dazu, dass sich das erfüllt, was hier geschrieben war, dass die Nationen selber kommen und sagen, wir sehen, dass Gott mit euch ist, bitte lass uns mit dir gehen. Und diese Berufung ist heute auf die Gemeinde übergegangen. Die Gemeinde ist der eine Leib Gottes, der besteht aus Juden und Nationen. Und wir haben denselben Auftrag. Nur ist er runtergebrochen auf dein Leben. Und Gott möchte, dass du in das Land deiner Verheißung kommst, in das Land, in das Milch und Honig fließt, das Land des Segens, das Land, das voll fetter Güter ist, das Land, in dem du zufrieden bist, das Land, in dem du Freude hast, das Land, in dem du gesegnet bist, so dass die Menschen um dich herum sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Dass du nicht groß und breit rummissionieren musst, sondern dass die Menschen einfach in deinem Leben erkennen, hey, was ist los mit dir? Ich beobachte dich die ganze Zeit, du bist irgendwie anders. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Ich sehe, dass dein Leben anders läuft als das Leben der anderen Menschen. Und dann wirst du Zeugnis geben können. Und die Menschen werden sagen, dein Gott, den möchte ich auch kennenlernen. Das ist das, wo Gott dich und mich hinhaben möchte. Und das ist das Land, in das Gott uns hineinführen möchte. Und der Weg in dieses Land ist kein einfacher Weg. Der Weg in dieses Land ist rechts und links gesäumt mit Feinden, die uns angreifen. Dieser Weg ist nicht nur friedlich, er ist auch mit Kampf verbunden. Im 5. Mose 9,10 sagt Gott, hört die Israeliten, ihr werdet jetzt den Jordan überqueren und das Land auf der anderen Seite in Besitz nehmen. Ihr werdet Völker von dort vertreiben, die größer und mächtiger sind als ihr. Sie wohnen in gewaltigen Festungen mit himmelhohen Mauern. Unter ihnen ist das mächtige Volk der Anakiter, die Riesen. Und ihr wisst, dass man sagt, Anakiter sind unbesiegbar. Aber ihr werdet sehen, dass der Herr, euer Gott, vor euch herzieht, wie ein Feuer alles zerstört. Er besiegt diese Völker und gibt sie in eure Gewalt. Und mit seiner Hilfe könnt ihr sie schnell vertreiben und vernichten. So habe ich es euch versprochen. Gott verhehlt den Israeliten nicht, dass auch dieses Land, in das sie hineinkommen, so ein Gummibärchenland ist, Smarties-Land, wo lauter bunte Smarties durch die Luft fliegen. Sondern Gott sagt, es ist tough. Gott sagt so ganz, ganz klar, hey, da Festungen bis an den Himmel befestigt. Und wenn du in deinem geistigen Leben bist, da erlebst du vielleicht auch Dinge, wo du merkst, da gibt es Herausforderungen, wo du sagst, das schaffe ich nie. Da sind Widerstände vor mir so hoch, so breit, so lang, das schaffe ich nie. Gott sagt, ihr werdet dort Völkern begegnen, den Anakitern, von denen man sagt, sie sind unbesiegbar. Gott verheimlicht das nicht. Gott redet das nicht schön, er sagt, hey, das ist so. So, und deswegen musst du dich auch, wenn du dich mit dem Herrn auf den Weg machst, auch damit vertraut machen, dass dir Festungen begegnen, bis an den Himmel befestigt. Umstände, von denen die Menschen sagen, das schaffst du nie, das ist nicht zu überwinden. Dass du angeschossen wirst, angepinst wirst, mit dem Ziel, dich aufzuhalten in deinem Lauf, mit dem Ziel, aufzugeben, mit dem Ziel zu sagen, okay, ich bleib gerade da, wo ich bin. Ich möchte gerade euch Jungen, die ihr heute eingesegnet worden seid, Jungen im Glauben, ermutigen. Petrus hat gesagt, lasst euch nicht des Gegenwindes verwundern, der euch ins Gesicht bläst, denn das widerfährt allen auf der Erde. So, es ist kein easy walk, tralala. Psalm 23, dieser ganz bekannte Psalm, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, David verhehlt nicht, dass es ein finsteres Tal gibt. Gott verhehlt nicht, dass es ein finsteres Tal gibt. Aber das Psalm geht weiter. Fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du, mein Gott, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken und der Stab war auch die Waffe des Hirten, mit dem er seine Herde verteidigt hat. Auch hier sagt Gott zu den Israeliten: Ihr werdet sehen, dass der Herr euer Gott vor euch herzieht und wie ein Feuer alles zerstört. So, das ist das, was wir auf diesem Weg in unserer Bestimmung, in unserer Identität auch lernen müssen. Es ist ein Kampf. Und Gott sagt ja nicht, es gibt keinen Kampf. Es läuft alles schön, easy, sondern es ist Kampf. Aber Gott sagt, du wirst nicht alleine sein. Gott sagt, es gibt dunkle Täler, aber in diesem dunklen Tal bin ich bei dir. Warum viele Christen und Menschen nicht in die Position hineinkommen, in der sie sein sollten, hat sehr, sehr viel mit der Willigkeit zu tun, dafür zu kämpfen oder nicht zu kämpfen. Nochmal zum Mitschreiben. Viele Christen sind nicht in der Position, in der sie sein sollten, weil es um ihre Willigkeit geht, zu kämpfen oder nicht zu kämpfen. Machst du mal das erste Bild? Vielleicht haben viele schon von euch was von einem IQ gehört. Was ist ein IQ? Intelligenzquotient. Was sagt ein IQ? Wie intelligent man ist. Ne? Man kann damit die Intelligenzleistung messen. Dann gibt es einen EQ. Wer hat schon mal was von EQ gehört? Uli, was ist das? Die emotionale Intelligenz. Wow, gibt's das auch? Emotionale Intelligenz ist deine Fähigkeit, mit deinen Emotionen umzugehen und auch deine Emotionen in einer guten Weise zu deinem Nutzen zu gebrauchen. Emotionale Intelligenz. Und dann gibt es einen AQ. Wer weiß, was ein AQ ist? Bitte? Ich habe nichts gehört. Ein Aufladegerät, aha. Also nicht Akku, sondern AQ, AQ. Wer weiß, was ein Akku ist? Adversary Quotient. Wo sind die Engländer? Was ist der Adversary? Der Gegner. Das ist dein Quotient, der beschreibt, Beifall für die Truppe. Das ist der Gradmesser für deine Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen. Es gibt einen Gradmesser, der deine Fähigkeit beschreibt, mit Widerständen umzugehen. Die Frage heute Abend wird sein, wie groß, wie gut ist dein AQ, dein EQ? Deine Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen. In dem Psalmen heißt es, der Gerechte muss viel erdulden. Aber bei alledem hilft ihm der Herr und lässt nicht zu, dass nicht eines seiner Beine zerbrochen wird. Da haben wir das wieder. So, und dieser Weg in deine Berufung, dieser Weg in dein Land ist mit Widerständen bepflastert. Und wie gut du dort ankommst, hängt davon ab, wie stark ist dein AQ ausgeprägt. Menschen, die Maßgebliches im Leben erreicht haben, verfügen über einen hohen AQ. Vielleicht bist du jetzt gerade in der Versuchung zu denken, naja, der kann hier viel schwätzen, aber nicht jeder ist halt so veranlagt. Ich bin nicht so. Aber schon dieses Denken, ich bin nicht so, ist falsch und ist reaktiv und nicht. Oder ich bin nicht so, dann verneinst du auch automatisch den Weg, dass es für dich einen Weg gibt, wo du dich verändern kannst. Und wer sagt dir, dass du es nicht kannst? Wer sagt dir zum Beispiel, dass du keinen hohen AQ erlangen kannst? Einen hohen Widerstandsquotienten? Dass du ein Kämpfer wirst? Jemand, der durchbrechen wird? Wer sagt dir das? Deine Eltern? Andere Menschen? Deine Erfahrung in dir, wenn du zurückschaust in deine Vergangenheit? Oder ist es etwa Gott, der so etwas zu dir sagt? Machen wir die nächste Folie, Michael. Was sagt Gott in seinem Wort? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und was sagst du? Ich kann's nicht. Ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ist das Wahrheit oder ist es nur irgend so einer wieder dieser verrückten Bibelverse, die der Uwe Dahlke aus dem Zusammenhang reißt, theologisch und so fahrlässig gebraucht? Ist das Wahrheit? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen, danke. Paulus lügt nicht. Ja? Paulus schreibt auch hier nicht, ich vermag einiges. Er sagt alles. Drücken mal. Markus 9,23. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Nicht einige Dinge, nicht ein paar Dinge oder manche Dinge. Jesus sagt auch, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir alle hier im Raum, mich eingeschlossen, noch meilenweit von dem Glauben, und Glaube ist Vertrauen in Gott, entfernt sind, was an Potenzial in uns liegt. Weil wir aus einer sehr, sehr glaubenslosen Gesellschaft stammen. Gerade hier in Mitteleuropa ist sehr glaubenslos. Und ich rede nicht von dem Glauben, dass ich eine geistige Wahrheit intellektuell für wahr halte. Viele verwechseln Glauben mit etwas intellektuell annehmen. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, intellektuell. Aber wirklich an ihn glauben bedeutet, ihm so zu vertrauen, dass ich auf dem Wasser laufe. Petrus lief ein paar Schritte auf dem Wasser und dann war er am Abgluckern. Und Jesus sagt, warum hast du gezweifelt, als er ihn auffängt? Ein andermal war das Boot in Sturmnot und Jesus sagt zu den Jüngern, wieso habt ihr noch keinen Glauben? Ein andermal versuchen die Jünger, einen Dämon auszutreiben, es funktioniert nicht. Und als sie Jesus später fragen, warum geht es nicht, sagt Jesus, weil ihr nicht wirklich glaubt. So, und da möchte Gott uns hinbringen, in diesen Glauben, der alles überwindet. Diesem Glauben, dem alles möglich ist. Und dieser Glauben hat was mit Vertrauen zu tun und hat was mit Beziehung zu Gott zu tun und mit dem Gott erleben. Du sollst heute lernen, dass du die Kämpfe gewinnen kannst, die dir bevorstehen auf dem Weg in deine Bestimmung. Egal wer du bist, egal aus welcher Vergangenheit du kommst. Du wirst gewinnen, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen. Du wirst dich ändern können, wenn du glaubst, dass dir in Christus alles möglich ist. Egal, wo du herkommst. Egal, was deine Umstände sind. Egal, was dein Background ist. Und wenn wir das nicht glauben können, dann sollten wir einfach aufhören mit unserem Christsein. Dann ist es nur eine fromme Farce. Okay, auf dem Weg nun in unsere Bestimmung, in das Land, gibt es drei Gruppen von Christenmenschen. Drei Gruppen. Es gibt die Opfer, es gibt die Camper und es gibt die Gipfelstürmer. Also gerade bei dem Mittleren möchte ich sagen, als wenn jemand Campingfreund ist, das ist jetzt keine Diskriminierung der Menschen, die gerne einen Urlaub in einem Zelt machen. Ja? Ihr werdet schon merken, was das bedeutet. Opfer, Camper, Gipfelstürmer. Fangen wir mal mit den Opfern an. Ich habe lange überlegt, was nämlich für ein Bild, und ich dachte, die Opfer, das ist schon ganz schlimm. Nehme ich mal das Bild, dann trete ich niemandem zu nahe. Ein Opfer, das ist ein Mensch, der sich nach langem Zureden und langem Hin und Her auf den Weg macht ins Land seiner Bestimmung. Aber ist immer in Sorge. Es ist wie ein aufgescheuchtes Reh, das beim leisesten Rascheln des Laubes sofort umdreht und wegrennt. Ein Opfer fragt auch dauernd, kostet mich es auch nichts. Muss ich auch nichts bezahlen? Ist es auch wirklich sicher, der Weg? Wird mir auch wirklich nichts passieren? Bei den kleinsten Problemen fangen sie an zu klagen, zu heulen, zu jammern, rotten sich zusammen zu kleinen Haufen und Clustern und klagen noch viel lauter. Und ein Ruf kommt dann ganz deutlich bei den Opfern immer zum Vorschein. Sie möchten gerne wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Opfer leben sehr gerne in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist bei Opfern immer das Schöne. So, wenn du Leute hörst, die dann immer von der Vergangenheit reden, ach, wie toll war es damals. Wie schön war es damals noch in der Pfarrergräbnerstraße im CZK, wo wir alle so eng aufeinander saßen. Da war noch die erste Liebe der Christen unter uns. Nicht mehr hier in diesen kalten Räumlichkeiten mit den Kronleuchtern an der Decke. 4. Mose 14,1. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Warum bringt uns der Herr in ein solches Land? Damit man uns tötet, unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt, lieber kehren wir zurück nach Ägypten. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Opfer. Sie waren auf dem Weg in ihre Bestimmung, auf dem Weg in ihr Land, auf dem Weg in eine glorreiche Zukunft, die Gott für sie bereitet hat. Und Gott hat gesagt, ich werde mit euch sein. Sie haben gesehen, wie Gott die Ägypter vernichtet hat. Sie haben gesehen, wie Gott dieses gewaltige Reich mit Plagen heimsuchte. Sie haben den Durchgang durchs Rote Meer erlebt. Sie haben gesehen, wie Wasser in der Wüste aus dem Felsen kam, Brot vom Himmel kam, wie die Amalekiter besiegt wurden. Und sie waren immer noch voll Verzagtheit. Und sofort, als die Schwierigkeiten größer wurden, Rückzug orientiert. Schnell wieder zurück auf unser altes, bekanntes Territorium. Opfer leben beständig in der Vergangenheit und im Rückblick. Bei kleinsten Problemen möchten sie zurück in ihre sichere Umgebung. Wo gehörst du hin? Was passiert in dir, wenn plötzlich Widerstand aufkommt? Ist deine erste Reaktion back off, sofort Rückwärtsgang einlegen und an den sicheren Ort in die Komfortzone zurückflüchten? Und sagt, nie mehr gehe ich da raus. Psychologen haben herausgefunden, dass viele Menschen die Tendenz haben, bei Widerständen nach unten zu drehen, bei Problemen nach unten zu drehen. Zum Beispiel, mein Gehalt reicht mir nicht. Wir müssen sparen, okay, wir schränken uns ein, bis es langt. Was wäre denn die andere Lösung? Wir arbeiten mehr, weiter. Wir suchen nach günstigen Angeboten, das ist ja auch wieder. Wir verlangen mehr für unsere Arbeit, was wir tun. Oh, das ist ja Kampf. Mein Chef, kennst du meinen Chef? Bist du verrückt? Der wirft den Briefbeschwerer nach mir. Nein. Oder wir suchen uns eine besser bezahlte Arbeit. Oder bilden uns weiter, um dann einen noch besseren Job zu kriegen. Oder was das Schlimmste ist, das Fürchterlichste, Grauenvollste, wir machen es selbstständig. Ich werde mein eigener Boss. Kennt ihr den Spruch, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Das ist interessant, das ist eine uralte Weisheit. Und das ist das, was im Menschen drin ist, diese Tendenz. Lieber das Kleine in der Hand, als das Große, was schwer zu erreichen ist. Lass es doch lieber. Hauptsache, wir haben hier was. Und das kommt nicht von Gott. Diese Haltung kommt nicht von Gott, auch wenn sie sich vernünftig anhört. Gott fordert dich immer heraus, zu wachsen. Gott fordert dich immer heraus, zum Größeren. Gott sagt nicht, schrumpf zurück. Gott ist ein Gott des Überflusses. Kämpfe und Leiden In der Phase des Übergangs zu etwas Schönerem und Besserem wollen Opfer unter allen Umständen vermeiden. Aber diese Kämpfe sind ja kein Dauerzustand. Gott hat nicht zu den Israeliten gesagt, ihr werdet 300 Jahre lang nur noch kämpfen. Und so ist es auch mit deinem Leben, wenn du dich als Christ voranbewegst. Es werden Zeiten des Kampfes da sein. Aber dann kommt auch die Zeit, in der wir den Sieg feiern, genießen, die Früchte des Sieges ernten, genießen. Und das ist doch schön. Ein Opfer sucht immer nach einem kostenlosen und schmerzfreien Weg in die Verheißung Gottes. Wo gibt es eine Abkürzung? Wo gibt es einen Weg, der kürzer ist, der mich nichts kostet? Opfer sind die Menschen, die sagen, ach Bruder, würdest du bitte für mich beten? Neulich rief bei Silvia eine Frau an und sagt, würdest du bitte kommen und für meine Mutter beten? Sie ist schwer krank, bla bla bla. Und Silvia sagt, ja, warum ich? Betest du? Nö. Ich kann das nicht. Opfer. Das kostet ja was. Das sind Schmerzen. Und wenn es nicht klappt, aber da gibt's ja die Silvia, die ist doch der Gebetsweltmeister, ne? Kostenloser, schmerzfreier Weg gibt's nicht. Es gibt keine Abkürzung. Schlechte Nachricht heute Abend. Es gibt keine Abkürzung. Ein Opfer ändert nie seine Umstände, sondern beugt sich unter die Umstände. Lass uns zurück nach Ägypten gehen. Gott war dabei, ihre Umstände als Sklaven zu ändern. Und sie sagen, komm, wir gehen wieder zurück in die Sklaverei. Ein Opfer geht freiwillig wieder in die Gefangenschaft zurück, aus der es eigentlich befreit werden soll, weil es den Preis nicht bezahlen möchte. Oft hört man dann, ja, Bruder, unter den Umständen, das ist so schwierig, unter den Umständen kann ich das nicht. Unter diesen Bedingungen schaffe ich das nie, ich kann es nicht. Nochmal, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ich kann nicht, heißt ich will nicht. Versuch mal immer, wenn du sagen möchtest, ich kann nicht, zu sagen, eigentlich will ich nicht. Denn ob ich nicht kann, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ist das so? Amen?
Amen.
Mach mal die nächste Folie. Die Frage ist, was machst du als Christ unter den Umständen, unter den Bedingungen? Unter diesen Umständen schaffe ich das nicht. Ja, unter diesen Bedingungen ist das völlig unmöglich für mich. Was machst du als Christ unter den Umständen, unter den Bedingungen? Im Epheser 1, 20 bis 23 sagt Paulus, durch sie, nämlich Gottes Kraft, hat er ihn, nämlich Jesus, von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalten, Mächte, Herrschaften und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Okay, Christus herrscht über alle Reiche. Alle politischen Reiche. Damit alle Machenschaften, die damit verbunden sind. Christus herrscht über alle Gewalten. Mit Gewalten sind eigentlich feindlich gesinnte Engelsmächte gemeint. Mächte, dasselbe. Herrschaften. Über jeden Herrschaftsansatz, den es in dieser Welt überhaupt gibt, der erhoben wird, über ihn thront Christus, weil Gott ihn da eingesetzt hat. Und nun lest mal, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So Paulus hat so die Angewohnheit, so von hinten durch die Brust ins Auge Sätze zu formulieren. Die versteht man als junger Christ vielleicht gar nicht, aber wenn man ein paar Mal liest, was Paulus hier sagt, ist, dass Christus von Gott eingesetzt wurde. Er sitzt jetzt zur Rechten der Gottheit auf dem Thron der Macht. Christus hat alle Macht über alle Reiche, Gewalten, Herrschaften und was es sonst gibt. Und Gott hat ihm alles unter seine Füße getan. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist Christus, gell? Ich. Aber was steht hier? Was ist Christus? Das Haupt der Gemeinde. Was bist du? Gemeinde. Wer ist dein Haupt? Christus. Wer ist sein Leib? Du. Was hat der Leib da unten? Füße. Also sind das doch deine Füße. Also ist es unter deine Füße getan, weil du in Christus bist, weil du mit Christus bereits verbunden bist, weil du nämlich mit Christus bereits zur Rechten Gottes in den himmlischen Örtern sitzt und regierst. Was also machst du als Christ unter den Umständen? Denn Gott hat alle Umstände bereits unter die Füße Christi getan und damit auch unter deine Füße. Unser Problem ist ein intellektuelles Problem. Wir wissen das nicht, wir glauben es nicht, wir haben es auch nie erfahren. Und weil es nicht zu unserer Glaubens- und Wissens- und Erfahrungswelt gehört, ist es für uns Theorie, merkwürdiger Satz von Paulus, verstehe ich nicht, die Umstände, ach, ich bin so unter den Umständen. Aber wenn du dein Denken veränderst, und darüber werden wir bei meiner übernächsten Predigt drüber reden, erneuertes Denken, dann wird sich deine Position verändern. Und dann wirst du lernen, was unter den Füßen ist. Es gibt ja Christen, ne, habe ich schon kennengelernt, die haben diesen Bibelspruch auf ihrer Fußsohle, so mit so einem, was weiß ich, diesen Marker da geschrieben, ne? Sonst sagen, wenn du eine Botschaft an Mr. S. hast, dann schreib sie auf deine Schuhsohle, ne? Da kann er sie lesen. Du bist mit Christus bereits jetzt in die himmlischen Örter versetzt, weil du ein Teil von ihm bist. Und deswegen sind alle Umstände unter deinen Füßen. Und das muss man lernen. Da muss man durch. Das lernst du nur durch Erfahrung. Du lernst es nicht, dass du es heute Abend hörst, sondern du wirst es lernen, wenn der nächste Batscher kommt, dass du dich daran erinnerst und sagst, okay, Herr, und ich lasse mich jetzt nicht mehr runterziehen. Ich lasse mich nicht zurücktreiben auf mein altes Territorium. Egal, was jetzt passiert, ich gehe weiter. Der nächste Typ ist der Camper. Die Camper. So seht ihr, Fischcamper da oben. Der Camper ist ein Christ auf dem Weg zum Gipfel seiner Berufung, seiner Identität. Aber irgendwann wird der Weg steiler und steiler, er kommt mehr und mehr außer Atem. Es gibt doch mehr Schwierigkeiten, als er eigentlich ursprünglich gedacht hatte, wie sie sein werden. Dann fällt er auch mal hin, schlägt sich die Knie auf, sieht das Blut und ist noch mehr entmutigt. Und irgendwann gibt es für ihn dann den Grund, wo er sagt, jetzt machen wir hier mal eine Rast. Wir schlagen schön ein Zelt auf, wir machen hier ein Camp und dann warten wir erstmal ab. Wir relaxen ein bisschen, wir ruhen uns ein bisschen aus, wir warten mal, bis die harte Zeit vorbei ist, bis die Umstände etwas leichter werden. Wir warten einfach. So, und dann sitzen sie da und sie braten Fische und sie freuen sich über die Ruhe. Die Vision des Tages ist Stöcke schnitzen, Kartoffeln sammeln und die Kartoffeln im Lagerfeuer braten. Und während er so im Camp sitzt, denkt der Mensch, so ein Zelt, das ist doch eigentlich nicht so das Senkrechte, da zieht's mal durch und wenn es regnet, aber da gibt's doch auch so Gerätschaft mit 4 Rädern und da ist ein Haus drauf und das ist fest, man nennt das auch Campingwagen oder Wohnwagen. So, das habe ich auch mal auf diesem einen Jugendfestival gesehen. Ne? Da war ein junger Pastor, der hat früher noch wacker im Zelt übernachtet und dies Jahr, oh Schreck, saß er in so einem Wohnwagen drin, hat sich über seine Geschwister erhoben. Ne? Und wir alle waren in Zelten und Autos und er saß in einem Wohnwagen mit seiner Frau. Ne? So, das machen die Camper, ne? Ihr seht dann, der Camper entwickelt sich weiter. Von dem einfachen Zelt kommt er dann, so ungefähr sah der Wohnwagen aus dann, ne? Er baut dann, er braucht dann einen schönen Stuhl da drin, Fernseher kommt rein, Hi-Fi-Anlage kommt rein. Alles wird schön und toll gemacht. Anstatt weiterzugehen, beginnt er damit immer mehr Energie und Zeit zu verwenden, sein Camp wunderbar einzurichten. Das Camp wird immer größer, immer schöner, immer toller. Ein größeres Fernseher, eine noch größere Stereoanlage, ein noch schnellerer PC, ein noch bunteres, schnelleres und schöneres Auto, eine noch größere Wohnmobilanlage, einen vielleicht noch größeren Job, der mir dann hilft, mein Camp gut einzurichten. Und dann sitzt er an seinem Campfeuer, röstet Kartoffeln, sitzt mit seinen Freunden und diskutiert darüber, wie toll es wahrscheinlich oben auf dem Gipfel wäre. Und was das wohl abgehen würde, wenn man da oben wäre, wenn man es schaffen würde. Aber dann kommt man so zu der Meinung, naja, aber was soll's, eines Tages werden wir doch sowieso alle im Himmel sein und dann sind wir sowieso auf dem Gipfel. Und die Devise des Tages ist ausruhen und vor allem eins vermeiden, Einsatz, nicht zu viel Einsatz, sonst verlieren wir zu viel Energie. Es gibt nur ein Problem, ohne Einsatz gibt es was nicht? Keinen Gewinn. Ohne Einsatz keinen Gewinn. Der Camper hat auch Freunde. Aber es ist interessant, der Camper sucht sich ausschließlich nur solche Freunde, die ihm helfen, sich gut zu fühlen. Gleichgesinnte. Aber sucht sich keine Freunde, die ihm helfen, besser zu werden. Er will sich besser fühlen, aber nicht besser werden. Und so sind Camper dann oft auch in Gruppen, ne? Als wir jetzt in Arizona waren, da gab es diese gigantischen Campinganlagen von den Snowbirds. Sondern das sind die Camper. Die Camper kann man am besten vergleichen mit dem Kampf Israels gegen die Philister. Und als Saul und seine Männer kamen, lagerten sie sich im Eichgrund gegenüber den Philistern. Und die Philister standen auf dem anderen Berg jenseits der Israeliten und die Israeliten ihnen gegenüber, so dass das Tal zwischen ihnen war. So, dann kommt der Goliath und der motzt sie an und er verspottet sie und bla bla bla. Und dann heißt es einige Verse später, der Philister kam jeden Morgen und jeden Abend, stellte sich auf, schrie 40 Tage lang. So wahrscheinlich wäre das noch endlos weitergegangen. Ne? Die Israeliten hatten ihr Camp auf dem einen Berg, die Philister ihr Camp auf dem anderen Berg. Und dann kam ab und zu mal dieser Riese, hat ein paar Obszönitäten nach oben gebrüllt. Und die Israeliten haben wahrscheinlich auf ihre Schilder geklopft und jeder kam sich so richtig mächtig vor. Aber in der Zwischenzeit haben sie wahrscheinlich alle ihre Lager noch toller aufgebaut. Da wurde der kleine David losgeschickt von seinem Vater und sagt, Mensch, bring mal deinen Brüdern ein paar Käse mit und geröstete Körner, damit sie es im Camp richtig schön haben. So, die haben wahrscheinlich gedacht, hey Vater, es ist so toll und wir brauchen jetzt noch Nachschub. Ne? Das Fernsehen ist so interessant, Popcorn ist ausgegangen. Und schick doch mal den David, ne? So, und leider haben sie ja den Falschen geschickt. Denn der David gehörte zu einer anderen Spezies. Drück mal den nächsten Knopf. Der David, das war ein Gipfelstürmer. Gipfelstürmer sind die natürlichen Feinde des Campers. Gipfelstürmer sind die natürlichen Feinde des Campers. Sie kommen in das Camp, um zu fragen, sie stellen diese schreckliche, unanständige, grauenvolle Frage, wo geht es hier zum Gipfel? Was? Bist du verrückt? Wie kannst du sowas fragen? Man sieht doch den Gipfel von hier, das reicht doch. Nein, wo geht's zum Gipfel? Ja, hier kannst du den Gipfel sehen. Nein, ich will wissen, wo es zum Gipfel geht. Ja, wieso? Ja, ich will da hoch. Diese Frage löst beim Camper sehr merkwürdige Reaktionen aus. Gehen wir mal in 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 26. David erscheint nun auf dem Schlachtfeld. Machen wir die nächste. Und dann spricht er mit den Männern. Er sagt, was ist da los da unten? Was geht da ab? Und die Männer sagen, ja, da ist dieser Philister, der motzt uns an und der spricht so obszöne Sachen gegen uns und unseren Gott. Und wir schlagen auf unsere Schilder und johlen zurück. Ja, wie lange geht's? Ja, 40 Tage schon. Und aber das macht Spaß, ne? Und dann sagt David, ja, aber was kriegt eigentlich der, der den Philister erschlägt? Ich glaube, da haben schon etliche durchgeatmet. Er sagt, bist du verrückt? Wie kommst du auf die Idee, den zu erschlagen? Und wer ist eigentlich dieser unbeschnittene Philister, fragt David weiter, der das Heer Gottes so verhöhnt. Da sagt ihm das Volk so und so. Das und das wird man ihm geben. Irgendeiner hört nun, was David sagt. Es war sein ältester Bruder Eliab. Eliab war der oberste aller Camper. Ne? Er war der, der die Order, die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen. Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Jetzt wird der Camper aggressiv. Ne? Der Gipfelstürmer fragt nach dem Weg des Gipfels und er fragt nicht nach dem Weg, er macht alle Anstalten, sich tatsächlich auf den Weg zu machen. Camper werden sehr ungehalten, wenn Gipfelstürmer in ihr Camp kommen und sich mit ihnen nicht ans Feuer setzen. Keine Kartoffeln rösten im Feuer. Nicht anfangen, endlos, ausschweifend, langatmig über die Schönheit des Gipfels zu diskutieren. Camper versuchen, Climber, so nennt man auch Gipfelstürmer, aufzuhalten. Und sie möchten sie gerne im Camp halten. Sie möchten sie gerne zu den ihren machen. Weil dann ist wieder Ruhe. Dann sitzen wir alle da und schauen auf den Gipfel und haben unsere Kartoffeln. Saul zum Beispiel, König Saul, war ein typischer Camper. Saul ging eine Weile mit Gott ab und dann hat er sich sein Lager gebaut, sein Königreich, sein kleines. Saul versuchte, David auch aufzuhalten. 1. Samuel 17,33. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend an. Saul war der Häuptling der Camper, hatte den größten Wohnwagen, ne, dort. Und er sagte: Nee, das kannst du nicht und mach das ja nicht. Weil Saul hatte Überholungsängste. Er wusste auch, dass der Mann, der den erschlägt, wird mindestens genauso berühmt wie er. Und ihr wisst ja, wie die Geschichte weiterging. Und David sagt: Hey, mach dir keinen Stress. Ich habe die Löwen und Bären erschlagen, die meines Vaters Schafherde rauben wollten. Genauso werde ich das auch mit diesem Philister machen. Saul war ein Camper. Camper, es gibt Camperleiter, ne? Leiter, Campleiter. Campleiter haben eine spezielle Identität. Sie leiden unter Überholungsängsten. Sie haben Angst, dass jemand kommt, der vielleicht mutiger ist, der kühner ist, der weitergehen möchte als sie. Also setzen Campleiter alles dran, die Gipfelstürmer am Boden zu halten. Weil wenn der Gipfelstürmer mal abgeht, dann wird ja offenbar, dass ich, der ich der große Campleiter bin, ja gar nicht mehr der große Hero bin. Ne? Meine tollen Stories über den Gipfel will gar niemand mehr hören, die fangen plötzlich an, ihn anzugucken. Und vielleicht könnten sogar einige von mir angesteckt werden, von meinen Gefolgsleuten, diesem Verrückten zu folgen. Was bist du? Gipfelstürmer suchen ganz besondere Beziehungen. Wer sind deine Freunde? Was für Beziehungen hast du? Gipfelstürmer suchen Beziehungen nicht, um sich gut zu fühlen, sondern um gut zu werden. Gipfelstürmer suchen sich Leute, die sie herausfordern und die ihnen nicht nach dem Mund reden, nach dem Bart reden. Gipfelstürmer suchen sich Leute, die sie herausfordern, die ihnen vielleicht auch mal die Meinung geigen, die ihnen vielleicht mal was Unangenehmes sagen, die vielleicht Ziele definieren, die wirklich schmerzhaft sind, die ihnen vielleicht auch mal einen Spiegel vorhalten, weil Gipfelstürmer wollen sich verbessern. Und du kannst dich nicht verbessern mit Leuten, die dir nur nach dem Mund reden oder Leuten, die eine genauso flache Vision haben wie du auch. Ihr werdet euch nur gegenseitig bestärken, im Tal zu bleiben. Es gibt ja dieses alte Sprichwort: Gleich und gleich gesellt sich gern. Camper halten Gipfelstürmer für Unruhestifter, die man am besten aus dem Camp entfernt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon erlebt. Du bist in einer Gemeinde, du brennst für Jesus, du willst jetzt ein Projekt durchziehen. Und dann kommen die Leute und sagen: Ja Bruder, langsam, du bist noch jung und dein Feuer muss erst noch in die richtige Bahn gelenkt werden. Cool down und wart erst mal und werd erst mal reif. Uns ging das damals so. Da war auch sowas in unserer allerersten Gemeinde gelaufen und wir haben uns furchtbar aufgeregt über diese Latschigkeit und Lauheit und Oberflächlichkeit. Und wir waren so richtig, haben geschäumt. Ne? Und dann kommt eine alte Schwester und sagt: Bruder, beruhig dich, du wirst auch noch ruhig werden. Du wirst auch noch so werden. Und ich habe gesagt: Niemals! Ja, gib mal einen Beifall. Nicht für mich, für den Herrn. Aber dann kann es sein, dass du in so einer Gemeinde, in so einer Gruppe plötzlich unangenehm wirst. Man versucht dich rauszukomplimentieren oder sogar rauszuschießen. Oder da gibt es auch dann Gemeinden, die gehen ab wie die Raketen und dann kommen die Camper in diese Gemeinde. Und dann versuchen sie, ihr Campingplatz aufzubauen. Sie merken: Mensch, hier wird ja laufend abgebrochen. Ich habe ja kaum ein Zelt aufgeschlagen, dann brechen die schon wieder ab und gehen weiter. Was ist das für ein Stress, Jungs? Wir wollen doch Kartoffeln rösten. Die Kartoffeln sind noch gar nicht durch. Ne? Das ist so unruhig hier. Und dann versucht man die Leiterschaft doch in, Mensch, ihr müsst ein bisschen mehr ruhiger, mehr Tempo wegnehmen. Ihr müsst doch auch an die Schwachen denken, an die Schafe denken, übertreibt die Herde nicht und geh vom Tempo runter. Auch das passiert. Und dann, wenn sie merken, es funktioniert nicht so, dann verlassen sie dieses Camp. Das wird zu unruhig in dem Camp. Ich brauche ein ruhiges Camp. Ich brauche Ruhe. Ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche einfach diese Ruhe. Und wenn das Interessante ist, wenn du diese Leute 10 Jahre später triffst, dann sind sie immer noch, brauchen sie ihre Ruhe. Und wer rastet, der rostet. Stillstand ist Rückschritt. Scheiße, gut. Das habe nicht ich gesagt, ja. Camper und Gipfelstürmer passen einfach nicht zusammen. Camper fühlen sich völlig wie Gefangene in diesen leeren, netten Gesprächsrunden, wo nur heiße Luft verbreitet wird. Sie sind total unruhig. Camper wollen nur eins erreichen, den Platz ihrer Climber. Gipfelstürmer wollen nur eins erreichen, den Platz ihrer göttlichen Bestimmung. Gipfelstürmer sind auch nicht gegen die schönen Dinge des Lebens. Gipfelstürmer haben auch gern eine schöne Wohnung, richten auch gern ihr Nest schön ein, haben auch gern einen schönen Job, ein schönes Auto, haben auch mal gerne ihre Ruhepause. Keiner kann ununterbrochen losmarschieren. Aber ein Gipfelstürmer wird sich nicht von der Ruhepause zur Dauerruhepause verleiten lassen. Ein Gipfelstürmer wird sich nicht von seinen ganzen Besitztümern dazu verleiten lassen, seine ganze Energie nur noch in seinen Besitzstand zu investieren. Ein Gipfelstürmer genießt diese Dinge für einen Moment und dann geht er wieder auf Kurs. Das Wort Gottes verheißt uns, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, wird uns alles andere zufallen. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn du mit Gott losmarschierst, wird Gott dafür sorgen, dass du einen schönen Urlaub hast, dass du viel Zeit auch hast, um dich auszuruhen, dass du Gemeinschaft hast, dass du auch deine Bratkartoffeln rösten kannst, dass du dein Lazy Boy Chair hast, ne, oder all die schönen Sachen. Weil Gott weiß, dass du in diese Dinge nicht verliebt bist. Dein AQ entscheidet, was du bist. Ein Climber, ein Gipfelstürmer, ein Camper oder sogar ein Opfer. Und du kannst an deinem AQ arbeiten. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott kann deinen AQ, deinen Widerstandsquotienten mächtig erhöhen, so dass du dich von den Widerständen nicht mehr kleinkriegen lässt. Das ist ein Prozess, keine Frage, das geschieht nicht von heute auf morgen. Aber der Treue bleibt dran. Der Gerechte steht immer wieder auf. 3 Gründe, die dein Selbstbild und damit deine Bestimmung beeinflussen. Drück mal drauf. Und dann kommen wir auch zum Ende. 3 Gründe, die dein Selbstbild und damit deine Bestimmung beeinflussen. 3 Gründe, die dein AQ beeinflussen. Deine Vergangenheit, keine Vision und sich vergleichen mit anderen. Diese 3 Dinge können deinen AQ, deine Fähigkeit, Widerständen entgegenzugehen, die Fähigkeit, nach vorne zu gehen, massiv beeinflussen. Fangen wir mal an mit unserer Vergangenheit. In Philipper 3,13 sagt Paulus: Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, als dass ich es ergriffen hätte. Aber eines sage ich euch: Ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Viele von uns leben immer noch in der Vergangenheit. Viele von uns definieren sich immer noch aus ihrer Vergangenheit. Ja, ich habe nur Hauptschulabschluss. Ja, ich habe leider nur Realschule. Ja, ich habe leider keinen akademischen Grad. Ja, ich komme aus einer geschiedenen Familie. Ja, ich bin mal missbraucht worden. Ja, ich bin mal dies, ja, ich bin mal das und ich habe dies nicht und habe das nicht. Vergangenheit. Und die Vergangenheit kann sein wie so eine Bärenfalle. Du denkst an einen Gedanken, an eine Sache aus deiner Vergangenheit, gerade wo du dich in Bewegung setzen willst nach vorne, und diese Gedankenfalle schnappt zu und fängt dich. Und der Gedanke sagt dir, ja, ich kann's ja gar nicht, ich konnte es ja nie. Und du hängst wie in einer Falle fest, weil dieser Gedanke dich gefangen nimmt und du kommst nicht weiter. Du kreist um diesen Gedanken, um deine alte Niederlage, um dein altes Versagen. Und es geht nicht. Gott aber ermutigt uns, schau nicht zurück. Wühl nicht in deiner Vergangenheit rum. Ich will hier mal was sagen und da ecke ich vielleicht mit manch einem an. Aber ich bin jetzt 8 Jahre in der charismatischen Bewegung unterwegs, habe viel erlebt und ich komme mehr und mehr zu dem Entschluss, da gibt es eine bestimmte Seelsorgeform, ne? So, wir gehen jetzt in die Vergangenheit zurück und wir gehen die Generationen zurück und wir gucken, was da ist und schauen, was dort ist und was hier ist und wir brechen dies und jenes und das. Was ich erlebt habe in den 8 Jahren, ist, dass viele Leute immer noch nur in den Rückspiegel starren und vor lauter in den Rückspiegel gucken, gegen jedes Hindernis, was vor ihnen ist, rasen. Ich kann das nicht in der Bibel finden. Paulus sagt, ich schaue nicht mehr nach dem, was hinten ist. Ich habe so viele Leute erlebt, die dann kamen, ja, aber da könnte noch das sein und vielleicht ist das noch und vielleicht ist das noch nicht gebrochen und zerstört worden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und ich lege den Vorwärtsgang ein und ich gehe. Und wenn ich dann auf was stolper, dann kann ich mich mit jemandem mal hinsetzen und dann gucken wir mal kurz, hey, was ist es? Komm, was macht dir Angst? Was ist es? Ja, da und da war das und das und das. Und dann gucken wir ins Wort und sagen wir, schau, das ist damals passiert, das verstehe ich. Aber schau jetzt nach vorne. Du bist eine neue Kreatur in Christus. Christus hat dir versprochen zu überwinden. Erneuer deinen Sinn, erneuer dein Denken, schau nach vorne. Und du wirst durchbrechen. Gott ermutigt dich dazu. Schau nicht mehr zurück auf dein altes Leben. Schau nicht mehr auf dein Versagen. Schau nicht mehr auf das Leid, das dir zugefügt wurde oder deinen Voreltern zugefügt wurde. Schau nach vorne. Paulus sagt, ich schau nach vorne. Als Lot mit seiner Familie Sodom und Gomorra verließ, welchen Auftrag gab ihnen der Engel Gottes? Laut. Nicht zurückschauen. Schau nicht zurück, Lot. Was tat Lots Frau? Wir wissen nicht die Gründe. War es Bedauern? War es Mitleid? Sehnsucht? Neugierde? Aber sie schaut zurück und sie wird zur Salzsäule. Was passiert mit Christen, die auf dem Weg nach vorne sind und dann kommt plötzlich wieder dieser Gedanke? Da war doch diese schreckliche Verwundung. Da war doch dieses schreckliche Ding. Da habe ich doch meinen Schulabschluss nicht geschafft. Und da war dies gewesen. Die gucken zurück. Und was passiert mit ihnen? Sie werden zur Salzsäule. Sie bleiben stehen. Ich kann nicht mehr weiter. Es geht nicht. Meine Vergangenheit. Unter den Umständen kann ich nicht weiter. Ich schaffe es nicht. Ich vermag es nicht. Da ist noch das und das und das. Und Gott sagt, schau nicht zurück. Es ist nichts im Alten Testament, was nicht für uns heute im Neuen Testament eine echte Bedeutung hat. Wenn Gott sagt, schau nicht zurück, dann sagt er, schau nicht zurück in deine Vergangenheit, in deine Umstände, in das Alte, in das, was war. Lass es begraben. Deine Zukunft liegt vor dir. Deine besten Tage liegen vor dir und nicht hinter dir. Ich habe es die Woche 3-mal gesagt. Rick Kroc, der McDonald's gegründet hat, hat in einer Phase tiefster wirtschaftlicher Depression, er war kein besonders heller Kopf im Sinne von Ausbildung, McDonald's angefangen. Und das ist heute sowas wie Coca-Cola. Ne? Guck nicht zurück. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Aber du kannst die Zukunft verändern, indem du heute eine neue Vergangenheit schaffst, auf die du morgen stolz sein wirst. Nochmal, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Aber du kannst die Zukunft verändern, indem du heute eine Vergangenheit schaffst, auf die du morgen stolz sein wirst. Was du heute machst, ist morgen History. Und wenn du da zurückguckst, schaffst du etwas Positives in dir. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Wir sollen uns an das Gute erinnern. Da sollen wir zurückschauen. Was hat Gott damals da und da und da getan, wo ich ihm vertraut habe? Halleluja, er wird es wieder tun. Aber wir gucken nicht, was uns der Teufel für Fallen gestellt hat. Das interessiert uns nicht, denn Gott ist mit uns. Letzter Punkt oder zweiter Punkt, keine Vision. Die Bibel sagt, dass ein Volk ohne Vision verwildert. Was heißt Vision? Vision heißt Sicht. Vision heißt Sicht nach vorne. Was siehst du vor dir heute Abend? Was siehst du in deinem Leben vor dir? Was ist vor dir in den nächsten 2, 3, 4 Monaten, in dem nächsten Jahr für dich, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren? Wo möchtest du sein? Hast du eine Vorstellung von deiner Zukunft? Oder mal sehen, wo es morgen hingeht, und dann sehen wir immer noch, wo es dann übermorgen hingeht und dann übermorgen hingeht. Wir leben so schön, go with the flow, in den Tag hinein. Wenn ich keine Zukunft habe, habe ich auch keine Motivation für das, was heute zu tun ist. Man lebt halt so. Camper. Wir haben aber gelernt, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Eine Zukunft für mich bereitet hat, die erfüllend und aufregend ist. Viele aber schauen angsterfüllt in ihre Zukunft. Wie die Schlange auf das Kaninchen. Oh, was wird das nächste Jahr bringen? Wo wird der DAX im nächsten Jahr stehen? Was wird die Wirtschaft machen im nächsten Jahr? Habe ich meinen sicheren Job noch? Ist meine sichere Firma bis dahin noch auf dem Tablett? Diese Tage kam im Fernsehen ein Bericht über die Börse. Dann haben sie zwei so deutsche Investmentbanker interviewt und haben ihn gefragt, ja, wie geht's denn jetzt so mit der Wirtschaft weiter? Haben beide so am Brustton da übrigens gesagt, ja, also wir warten jetzt natürlich auf die Aufhellung der Konjunktur in den USA. Der amerikanische Konsument muss jetzt wieder Vertrauen fassen und konsumieren. Dann wird's auch bei uns wieder besser. So ein, normal hörst du das, schaltest ab, ne? Aber da habe ich gedacht, oh, was hat er da gesagt, ne? Was er eigentlich gesagt hat, ist, wir Deutsche, wir sind zu blöd. Wir haben kein Selbstvertrauen. Wir sind zu dumm zum Konsumieren. Wir sind auch zu dumm, unsere Wirtschaft anzukurbeln. Aber die Amerikaner, wenn die doch nur wieder Mut fassen könnten und raus aus ihren Häusern gehen und wieder McDonald's und Hershey's Schokolade kaufen und dies und das, dann werden wir wieder Mut fassen und werden auch Nutella und Kaba und Karo kaufen. Und dann wird unsere Wirtschaft wieder aufblühen. Ja, wir lachen, aber das ist so. In unserer Gesellschaft, auf der einen Seite verachtet unsere intellektuelle Oberschicht die USA. Bush, der Cowboy, die Amerikaner, nein, die Amerikaner. Aber wenn es ums Wirtschaftliche geht, dann starren wir wie das Kaninchen auf die Schlange in Richtung USA. Jeder Pups, der dort kommt, wird hier mit größtem Interesse in der Finanzwelt registriert und entscheidet darüber, ob der DAX rauf und runter geht. Ne? Jedes Stirnrunzeln von Alan Greenspan, dem Notenbankchef, löst bei uns sofort Erschütterungen aus. Wir haben kein Selbstvertrauen. Wir haben keine Vision für unser Land. Wir haben keine Vision für unsere Firmen. Wir haben keine eigenen Visionen in Deutschland. Wir sind abhängig von anderen. Und Gott möchte das in deinem Leben ändern. Gott hat dir eine Vision gegeben. Und du bist nicht davon abhängig, dass der Wind endlich in das Segel deiner Freunde, deines Pastors, deines Leiters bläst, sondern Gott will in dein Segel reinblasen. Und wenn alles um dich herum windstill ist, du kannst mit Gottes Hilfe genug Wind erzeugen, damit dein Schiff voransegelt. Und dann bist du derjenige, in dessen Schlepptau sich andere bewegen. Eigentlich sollten wir Christen diejenigen sein, die diese Aufgabe erfüllen. Das Leben vieler, ich sag's mal, echter Unternehmer. Es gibt ja Unternehmer, die sind, naja, Kasper Theater. Aber ein echter Unternehmer ist jemand, der etwas unternimmt. Und er unternimmt immer dann etwas, wenn niemand etwas unternimmt. Echte Unternehmer unternehmen dann etwas, wenn niemand etwas unternimmt. Denn dann hast du den größten Erfolg. Wenn alle in Deckung bleiben und du stehst auf, dann landest du in der Regel den größten Coup. Aber wenn die Masse aufsteht und losmarschiert und du wie ein blökendes Kalb hinterherrennst, dann machst du auch nur schmalen Profit, schmale Gewinne und wenig Großes. Aber die echten Unternehmer sind die, die aufstehen und losmarschieren, wenn überall Windstille ist. Guck dir mal die wirklich großen Erfinder, die großen Firmen, die großen Unternehmen unserer Zeit an. Dann wirst du merken, es waren alles Männer und Frauen, die in Zeiten aufstanden, wo allgemeine Windstille war. Auch geistlich. Und deswegen, die Zeit wird nie besser sein und auch nie schlechter. Es hat mit dir zu tun und deinem Gott. Es hat mit deinem AQ zu tun, deiner Fähigkeit, gegen Widerstände anzustehen und zu sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Wir haben Glauben. Wir kennen den Autor und Urheber unseres Glaubens, Jesus Christus. Es gibt für uns eigentlich keinen Grund, in Deckung zu bleiben. Letzter Punkt, sich vergleichen. Viele vergleichen sich mit anderen oder ihre Berufung und Gabenkombination und streichen ihre Segeln. Ach, wenn ich doch nur so wäre wie der Walter Heidenreich. Ach, wie der Reinhard Bonnke. Das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Ich schaffe es ja noch nicht mal, 3 Leute in meinem Hauskreis zu versammeln. Gott hat dir eine persönliche Gabenkombination gegeben und nicht dieselbe, wie sie ein Walter Heidenreich hat, wie sie ein Reinhard Bonnke hat oder wer auch immer. 2 Dinge passieren, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. Erstens, die eine Möglichkeit ist, du machst den anderen kleiner als du bist, um größer zu sein. Ich verdiene ja mehr als er, Edge. Mein Auto ist bunter als seins, Badge. Meine Frau ist schöner als seine Frau, haha. Ich weiß mehr Bibelverse auswendig als du. Ich habe mehr Leute zum Herrn gebracht als du. Na? Kennt dieses Spielchen. Die andere Situation ist die, du machst den anderen größer als dich selbst, um deinen Mangel, den du hast, zu entschuldigen. Könnte ich doch nur so gut reden wie der. Wäre ich doch nur so beliebt wie er. Hätte ich doch nur so ein buntes Auto wie er. Hätte ich doch seinen Job, dann wäre alles ganz anders. Wäre meine Bibel doch auch nur so groß wie seine. Und das Resultat ist in beiden Fällen null. Du erreichst nichts damit. Du siehst vielleicht gut aus oder nicht gut aus, aber das ist doch alles. Die Bibel sagt, dass wir da sind, um einander aufzubauen und nicht runterzureißen und auch nicht in falscher Weise zu exaltieren. Du hast eine ganz spezielle Gabe in dir und erlaub Gott, dass er darin wirkt. Und dann wirst du auf deinem Gebiet ein Phänomen werden. Stell dir mal vor, heute würde der Schuhmacher, hat jetzt gerade Fernsehen geguckt, hat Bayern München gesehen, ist total fasziniert vom Oliver Kahn und was der für eine tolle Arbeit im Tor macht. Ein Schuhmacher ruft den Uli Hoeneß an, sagt, hey du, ich stehe ab sofort zur Verfügung. Ich werde euer neuer Tormann und du kannst den Kahn an Ferrari dann geben und er wird meinen Wagen fahren. Ne? Ich brauche das jetzt. Und der Kahn sagt, oh, geil, ich wollte ja schon immer mal Ferrari fahren. Ne? So, jetzt tauschen die beide. Beide sind Ausnahmeathleten. Beide sind hochmotivierte Athleten. Ne? Aber was glaubst du, wie wird das Resultat ausgehen? Leverkusen wird Erster. Und wer wird die Formel 1 gewinnen? Ha? Wer? Balicello? Ich kenne die Typen gar nicht, gell? Also, Barrichello oder was weiß ich. Der Franz gewinnt sie mit seinem Motorrad, ne? So, aber merk dir, worauf ich hinaus will. Vergleich dich nicht mit jemand anderem. Es wäre völlig schwachsinnig, wenn ein Schuhmacher davon träumt, ein Oliver Kahn zu werden. Er hat eine Gabenkombination, die ihm im Formel 1 Erster sein lässt. Bernhard, wir sind gleich fertig, du kannst dann schlafen gehen. Kahn hat die Fähigkeit, seinen Kasten sauber zu halten, ist darin die Nummer 1 geworden. Okay? So, und deswegen hör doch endlich mal auf, dich mit mir zu vergleichen oder mich größer zu machen oder kleiner zu machen, sondern sei der, der du bist. Sei der, den Gott aus dir gemacht hat. Wenn du müde bist, dann gehen. Das ist doch gar kein Problem. Ne? Nimm dein Beispiel an Bernhard. Er ist er selber. Okay, warum willst du die Berufungsschuhe deines Nachbarn anziehen, nur um eine Bauchlandung hinzulegen? Warum vergleichst du dich mit seinen Gaben, die doch gar nicht deine sind? Finde heraus, was Gott dir geschenkt hat, und du wirst genauso viel Erfolg haben und du wirst in deiner Berufung ein Meister der Exzellenz werden. Es gibt einen einzigen Vergleich, der erlaubt ist in der Bibel, und das steht in Sprüche 2,20. Suche nach guten Vorbildern, die dir zeigen, wie man ein gutes Leben führt. Sondern hier geht es nicht darum, dass ich mich mit denen ihren Gaben vergleiche, sondern ich vergleiche mein Leben mit ihrem Lebensoutput. Ich schaue an, wie sind sie erfolgreich in ihrem gesamten Leben. Und ich sage mir, okay, das ist ein Vorbild für mich. Wie er in seiner Ehe lebt, wie er in seiner Integrität lebt, wie er sich als Mensch gibt, wie er dem Herrn dient. Da sage ich, das ist ein Vorbild für mich. Ich habe Vorbilder, aber die kopiere ich nicht. Aber es gibt viele Bereiche im Leben, wo ich sage, das ist für mich ein Vorbild. Dem eifere ich nach. Das ist gesund. Okay, mach die letzte Folie. Mit der machen wir Schluss. Nochmal. Stärke deinen AQ. Adversary Quotient. Deine Widerstandsfähigkeit, deine Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen, stärke sie. Und Gott will dir dabei helfen. Der Weg, den Gott mit uns geht, ist kein easy way. Es ist ein Weg des Kampfes. Gott hat nie was anderes versprochen. Aber wir werden diesen Kampf gewinnen, egal was passiert. Vielleicht lässt du mal ein bisschen was laufen, Egon. Das, was ich dir... Das ist unsere typische manipulative Musik. Lesen wir einfach mal in Ruhe Psalm 18, 33 bis 37. Gott alleine gibt mir Kraft zu kämpfen und ebnet mir meinen Weg. Er macht mich gewandt und schnell. Er lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Er lehrt mich, die Waffen zu gebrauchen. Er zeigt mir, wie ich auch den stärksten Bogen spannen kann. Herr, du hast mich beschützt und mir geholfen. Du gabst mir Kraft. Du hast dich zu mir herabgebeugt und mich groß gemacht. Du hast mir alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Nie bin ich beim Laufen gestürzt. Können wir das noch zusammen alle lesen? Gott alleine gibt mir Kraft zu kämpfen und ebnet mir meinen Weg. Er macht mich gewandt und schnell und lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Er lehrt mich, die Waffen zu gebrauchen. Er zeigt mir, wie ich auch den stärksten Bogen noch spannen kann. Herr, du hast mich beschützt und mir geholfen. Du gibst mir Kraft. Du hast dich zu mir herabgebeugt und mich groß gemacht. Du hast alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Nie bin ich beim Laufen gestürzt. Vater, und wir wollen dir dafür danken, dass uns dein Wort verheißt, dass du uns hilfst, auch unseren AQ, unseren Widerstandsquotienten zu stärken, dass du uns lehrst, Vater, wie wir auch in diesem Lauf erfolgreich sein können. Du sorgst dafür, dass wir nicht einknicken, Vater. Du bist es, der uns lehrt, wie wir in der härtesten Schlacht aufrecht stehen. Ich möchte dich jetzt einfach für dich selber bitten, öffne dich für Gott. Bring dich selber in eine Haltung des Empfangens. Wenn du möchtest, dass Gott deine Fähigkeit zum Widerstand verstärkt, sag es ihm einfach leise jetzt. Vielleicht willst du es auch ausdrücken, und dann steh einfach auf. Zeig es Gott. Nimm einen Stand ein, nimm eine Position ein. Tritt aus diesem lummeligen, oberflächlichen einfach raus. Vater, wir beten, dass wir stärker werden. Wir beten, dass wir mutiger werden, Vater. Und ich danke dir, dass wir das nicht aus uns selber sein müssen, dass du uns die Kraft dazu gibst. Herr, wir beten, dass du uns herausrufst aus jeder Opferhaltung. Wir wollen keine Opfer mehr sein, Vater. Wir wollen uns nicht mehr fürchten. Wir wollen nicht mehr nach den billigen Wegen gucken, die uns nichts kosten. Vater, wir wollen bereit sein, die Kosten zu bezahlen. Vater, wir beten, dass du uns herausrufst aus dem Camp. Wir wollen nicht mehr nur auf den Gipfel starren und darüber philosophieren, wie schön es vielleicht da oben sein könnte. Wir wollen nicht die aufhalten und niedermachen, Vater, die voller Begeisterung nach oben gehen, nur weil sie unsere eigene Unzulänglichkeit offenbar machen. Wir wollen Buße tun darüber, wo wir Menschen aufgehalten haben, Vater. Wo wir Menschen zurückgehalten haben aus selbstsüchtigen und eigenen Motiven. Vater, und wir wollen lernen, selber Gipfelstürmer zu werden. Wir wollen Männer und Frauen werden, Herr, die voller Begeisterung sich auf den Weg nach oben machen. Die keine Opfer scheuen, denen kein Preis hoch genug ist. Wir wollen dir alles geben, Vater. Und du hast versprochen, wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, wird uns alles andere, was wir brauchen, zufallen. Du wirst uns versorgen, Vater, mit allem, was wir brauchen. Du wirst uns ein gesegnetes, fettes Leben geben, Vater. Herr, aber wir werden uns nicht gefangen lassen von diesen Dingen. Wir lassen uns von diesen Dingen nicht gefangen, Vater. Wir wollen auf die Spitze unserer Berufung. Wir wollen in das Land hinein, das du uns verheißen hast, Vater. Und wir fürchten uns nicht vor den Umständen, vor den Riesen, vor den Städten, die befestigt sind bis an den Himmel. Stell dir heute Abend vielleicht mal den Riesen oder die Städte vor. Situationen in deinem Leben, von denen du denkst, sie sind unüberwindlich für dich. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen an die Hand nimmst und ihn lehrst, diese Festung zu schleifen, diese Stadt einzunehmen, diese Riesen in deinem Namen zu besiegen, Vater. Lass uns guten Report hören, Vater, in den kommenden Wochen und Monaten, dass viele durchgebrochen sind in ein neues Leben mit dir, in eine neue Dimension mit dir, Vater. Herr, wir wollen in dieser Stadt einen Unterschied machen. Wir sehen uns danach, in dieser Stadt einen Unterschied zu machen. Vater, und so wollen wir auch unsere Stadt segnen, heute an diesem Abend, Vater. Um dieser Stadt willen, lass uns zu Männern und Frauen werden, um dieser Region willen, deren Leben deine Herrlichkeit widerspiegelt. Vater, dass Menschen aller Couleur, alles Standes, aller Herkunft sehen, dass wir einem lebendigen, wunderbaren Gott dienen. Dass unser Leben deine Herrlichkeit widerspiegelt. Deine Kraft, deine Macht. Vater, dass Zeichen und Wunder geschehen. Weil wir dir vertrauen, weil wir gelernt haben zu glauben, Vater. Segne Karlsruhe, Vater. Segne diese Stadt, Vater, dass eine geistliche Erweckung in ihr stattfindet. Dass Tausende, Zehntausende in dieser Stadt dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Sie befreit werden von dem religiösen Joch. Befreit werden von der Opfer- und Climber-Mentalität, Vater. Diese Camper-Mentalität. Vater, dass Menschen begreifen, dass du nicht tote Religion bist, sondern ein lebendiger, liebender Gott, dass du ein Interesse hast in unserem Leben. Herr, wir wollen deine Zeugen sein dafür. Fang bei uns an, Vater. Lass uns dazu beitragen, dass diese Gemeinde ein Ort wird für die Menschen, die einmal zu dir kommen werden, dass es ein Ort ist, an dem sie sich wohlfühlen. Ein Ort, an dem sie aufgebaut werden und nicht runtergezogen werden. Ein Ort, an dem sie angefeuert werden und nicht Feuer gelöscht wird, Vater. Wir segnen den Bürgermeister. Vater, wir segnen die Wahlen, die heute stattgefunden haben. Wir beten, dass du Gnade hast, Vater, dass dein Wille über diesen Wahlen geschieht, Herr. Segne unseren Bürgermeister in der kommenden Woche und all seine Beamten, Vater, dass sie weise Entscheidungen zum Wohl dieser Stadt treffen. Was auch immer bei dem Bürgerentscheid rausgekommen ist, Vater, segne es. Egal in welche Richtung, Vater, lass Gnade auf diese Stadt kommen. Schaff uns Zugänge und Wege zu den maßgeblichen Männern und Frauen dieser Stadt, Vater. Herr, lass unser Leben ein Licht sein, auf das sie aufmerksam werden. Wir segnen die Polizei in dieser Stadt, Vater, und wir beten, dass deine Engel an die vier Orte dieser Stadt gehen, an die vier Himmelsrichtungen, Vater, dass du dem Verbrechen, dem Bösen, dem Unrecht, Wer ist in dieser Stadt, Vater? Karlsruhe soll eine gerechte Stadt sein, Vater, eine Stadt des Friedens sein, eine Stadt, in der man in Sicherheit leben kann, Vater. Wir beten in der geistlichen Welt dafür. Wir segnen das Business, die Wirtschaft, den Marktplatz in dieser Stadt, Vater. Herr, dass du diese Stadt prosperieren lässt, die Unternehmen prosperieren lässt. Wir beten, Vater, dass Christen Eingang in die Geschäftswelt kriegen, dass deine Prinzipien, Vater, in die Geschäftswelt Eingang finden. Vater, dass mehr und mehr Unternehmer dich kennenlernen, nach deinen Prinzipien arbeiten, erfolgreich werden, Vater. Herr, dass sie merken, es lohnt sich, mit dir zu gehen, dass du nicht ein Anti-Geschäftsgott bist, sondern ein Pro-Geschäftsgott bist, Vater. So segnen wir den Marktplatz. Du hast uns zum Segen berufen, Vater. Dass Arbeitsplätze entstehen, Vater, dass Sicherheit entsteht in dieser Stadt. Wir wollen sehen, dass diese Stadt gesegnet ist, weil wir für sie beten, Vater. Jesus, und so befehlen wir uns dir auch selber an. Ich bete, dass du jeden Einzelnen hier nach Hause bringst, gesund und wohlbehalten. Dass du jeden auf der Fahrt beschützt, Vater. Dass du den Feind in seine Schranken weist. Vater, wir beten, dass wir eine erfolgreiche und gute Woche haben. In allem, wie du es verheißen hast, gesegnet sind, Vater. Jesus, wir segnen die Menschen, die uns nah am Herzen sind, die dich noch nicht kennen, dass sie gerettet werden, Vater. Lass uns Großartiges sehen dieser Woche und Durchbrüche erfahren. Vater, ich bete für meinen eigenen Sohn. Herr, dass es ihm wohlgeht, dass seine Verletzungen schnell abheilst, Herr. Dass er keinen bleibenden Schaden hat, dass er klug wird aus dem, was passiert ist, Vater. Und wir halten das Ganze dir hin, Jesus. Du bist in Kontrolle. Du bist in Kontrolle, Vater. Und dafür danken wir dir. Wir beten in Jesu starken Namen, Vater. Amen. Amen.